Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen Themen. US-Präsident Obama plädiert vor der UNO in New York für ein neues Zeitalter der internationalen Zusammenarbeit. Weg von der grauen Liste. Die Schweiz steht vor der Unterzeichnung des 12. Doppelbesteuerungsabkommens. Doch was steht eigentlich drin? Die Schweizer AIDS-Prävention gerät in die Kritik. Außerdem mehr Farbe, weniger Personal, wie die Neue Zürcher Zeitung durch die Medienkrise kommen will. Und mit Traubensaft gegen die Camorra, ein Echo-Dossier über neue Ansätze im Kampf gegen die Mafia. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Roger Brennlin mit den Nachrichten.
In New York hat die Generalversammlung der UNO begonnen. Traditionsgemäß eröffnete der UNO-Generalsekretär die Debatte. Dabei rief Ban Ki-moon die Staatenvertreter auf, den Klimawandel, die Bedrohung durch atomare Waffen sowie die weltweit wachsende Armut gemeinsam anzugehen. Und auch US-Präsident Obama plädierte für mehr Zusammenarbeit. Angesichts der vielen globalen Probleme müssten die Staaten zusammenstehen. Die USA seien bereit, dabei die Führung zu übernehmen, so Obama. Nach Obama trat der libysche Führer Gaddafi ans Rednerpult und beklagte ein Ungleichgewicht innerhalb der UNO. Gaddafi sprach von einer Diktatur der Supermächte und wertete diese als reinen Terrorismus. Die Schweiz erwähnte Gaddafi bisher in seiner Rede nicht. Heute Abend unterzeichnen die Schweiz und die USA das neue Doppelbesteuerungsabkommen. Zuvor hat das Schweizer Parlament einer Reihe solcher Abkommen zugestimmt, die den neuen OECD-Richtlinien jedoch nicht entsprechen und deshalb auch keine Amtshilfe bei Steuerhinterziehung vorsehen. So billigten beide Räte Doppelbesteuerungsabkommen mit Chile, Bangladesch und Ghana, allesamt keine OECD-Staaten. Bundespräsident Merz versicherte, wenn die neuen Abkommen mit den OECD-Staaten unter Dach seien, strebe die Schweiz auch mit Nicht-OECD-Ländern die neuen Standards an. Es gäbe aber auch Staaten, welche die erweiterte Amtshilfe gar nicht wollten, so Merz. Der Bundesrat befürchtet, dass der bilaterale Weg mit der EU zu einer faktischen EU-Mitgliedschaft ohne Stimmrecht führen könnte. Falls nötig, müsse deshalb auch die Beitrittsfrage vorurteilslos geprüft werden. Dies hält der Bundesrat in seinem neuesten außenpolitischen Bericht fest. Andererseits tue die Schweiz gut daran, in ihrer Außenpolitik auch auf Standbeine außerhalb Europas zu setzen. Finanz- und Wirtschaftskrisen oder der Klimawandel hätten zunehmend globale Auswirkungen. Der Nationalrat hat beim Konjunkturpaket nicht nachgegeben. Er lehnte es im Hin und Her zwischen den beiden Räten erneut ab, Maßnahmen zugunsten von Langzeitarbeitslosen und von jungen Menschen ohne Arbeit ins Paket aufzunehmen. Der Nationalrat entschied damit zum dritten Mal anders als der Ständerat, der sich heute Morgen erneut für diese Maßnahmen ausgesprochen hatte. Die Vorlage kommt nun morgen Donnerstag in die Einigungskonferenz der beiden Räte. Der Ständerat will das Strafrecht für jugendliche Täter nicht verschärfen. Er hat eine Motion von SVP-Ständerat Maximilian Reimann abgelehnt. Der Aargauer Politiker hatte unter anderem gefordert, das härtere Erwachsenenstrafrecht müsse bei schweren Straftaten bereits bei 16-Jährigen angewendet werden können. Heute gelten Täter strafrechtlich gesehen erst ab 19 Jahren als Erwachsene. Reimann erwähnte, dass zum Thema jugendliche Gewalttäter auch eine Volksinitiative lanciert werden könnte. Trotzdem folgte die Mehrheit des Ständerats Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie sei gegen den Vorstoß, da ihr Departement das Jugendstrafrecht grundsätzlich überprüfe. Ausländer sollen sich möglichst rasch auch sprachlich integrieren. Wer sich in keiner Landessprache ausdrücken kann, soll ausgewiesen werden können. Dies hat nach dem Nationalrat nun auch der Ständerat entschieden. Er hieß eine Motion der SVP mit 15-12 Stimmen gut. Auch wer das Schweizer Bürgerrecht erwerben will, muss gute Kenntnisse einer Landessprache haben. Auch da folgte der Ständerat dem Nationalrat. Die Europäische Union will sich beim G20-Gipfel im amerikanischen Pittsburgh für ein globales Frühwarnsystem gegen Finanzkrisen einsetzen. Finanzmärkte seien heute nicht mehr national, sondern global ausgerichtet, begründete EU-Kommissionspräsident Barroso die entsprechenden Vorschläge. Vorgesehen ist eine Behörde, die Risiken des Finanzsystems frühzeitig erkennen könnte. Zudem würde die Finanzmarktaufsicht verschärft und international organisiert. Brüssel stellt sich vor, dass die europäischen Vorschläge als Vorbild für ein weltweites System dienen könnten. In einem Video hat das Terrornetz Al-Qaida seine Drohung gegen Deutschland bekräftigt. Die Terroristen drohen, Deutschland werde nach der Bundestagswahl ein böses Erwachen erleben, sollten die Bundeswehrsoldaten nicht aus Afghanistan abgezogen werden. In der neuesten Botschaft sagt ein Terrorist, die Gotteskrieger hätten die Deutschen gewarnt und ihnen die Gelegenheit zur Umkehr gegeben. In Australien hat eine riesige Staubwolke das öffentliche Leben in der Region Sydney während Stunden weitgehend lahmgelegt. Der rötliche Staub kommt aus dem ausgetrockneten Hinterland und wurde durch Winde über hunderte von Kilometern transportiert. Augenzeugen melden, wegen der Staubwolke habe die Sicht in der Innenstadt von Sydney zeitweise nur wenige Meter betragen. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen. Die Behörden riefen Asthmatiker und Schwangere auf, zu Hause zu bleiben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.350 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.824 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.5135 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.0265 Franken. Das Wetter. Morgen liegt über dem Flachland wieder Hochnebel, sonst ist es überall ziemlich sonnig bei 22 Grad. Nur im Osten und in den Bergen gibt es am Nachmittag und am Abend einige größere Quellwolken. Im Süden geht es sonnig und mit bis zu 24 Grad auch warm weiter. Dies trotz einiger Quellwolken am Nachmittag und eventuell Schauern gegen Abend in den Bergen. Am Freitag liegt im Norden zum Teil zäher Hochnebel. Darüber bleibt es sonnig. Nur über den Bergen bilden sich Quellwolken. In den südlichen Alpen sind einzelne Schauer möglich. Im Norden wird es mit 19 Grad etwas kühler.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Die Supermacht wird künftig hören auf die Völker der Welt, verspricht Obama vor der UNO. Trotz Doppelbesteuerungsabkommen, das Bankgeheimnis gilt noch in der politischen Rhetorik. Auf der Suche nach neuen Freunden, der Bundesrat will Korrekturen in der Außenpolitik. Mit 5 Spalten gegen den Leserschwund, der Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung im Gespräch über Form und Inhalt und die Zukunft des Qualitätsjournalismus in der Schweiz. Brüssel will eine einheitliche Kontrolle der Finanzmärkte und sagt auch, wie das gehen soll. Stille Epidemie. Die Schweiz erhält schlechte Noten für ihre AIDS-Prävention. Und im Echo-Dossier, in Borgo Montello ist Traubenlesen ein Beitrag im Kampf gegen die Mafia. Die Reportage. In New York hat die UNO-Generalversammlung begonnen. Als einer der ersten anwesenden Staatschefs sprach US-Präsident Barack Obama und anders als sein Vorgänger George Bush betonte Obama, er wolle die weltweiten Probleme nicht im Alleingang lösen. Fredrik Steiger hat in New York zugehört.
Es waren irgendwie zwei Welten oder zwei Epochen, die zum Auftakt der diesjährigen Generalversammlung aufeinanderprallten. Zwei Männer, die beide ihren ersten Auftritt vor der UNO-Versammlung hatten. Da war auf der einen Seite der junge amerikanische Präsident Barack Obama, offen, enthusiastisch, nach vorne orientiert. Und gleich nach ihm der libysche Präsident Muammar al-Gaddafi, seit 40 Jahren an der Macht, aber bisher noch nie als Redner vor der UNO. Er war verbittert, rückwärtsorientiert, voller Hass und Frustrationen. Dabei ist natürlich zu sagen, dass es Obama recht leicht fiel, ein positiveres Bild der Vereinigten Staaten zu vertreten, nachdem sein Vorgänger George Bush, der die UNO im Grunde verachtet hat, so viel Scherben hinterlassen hat. Das sprach der neue US-Präsident auch offen an.
And a belief that on certain critical issues America had acted unilaterally, without regard for the interests of others. And this has fed an almost reflexive Anti-Americanism.
In vielen heiklen Fragen habe sein Land zu oft im Alleingang gehandelt, ohne Rücksicht auf die Haltung anderer Länder. Und das habe leider zu einem fast reflexartigen Anti-Amerikanismus geführt. Obama machte klar, dass er das ändern will. Natürlich sei auch er gewählt worden, um primär die Interessen der USA zu vertreten. Aber er sei überzeugt.
It is my deeply held belief that in the year 2009, more than at any point in human history, the interests of nations and peoples are shared.
Im Jahr 2009 stimmten die Interessen der Länder mehr überein als je zuvor. Und deshalb müssten sich die USA wieder multilateral stärker engagieren.
We must embrace a new era of engagement based on mutual interest and mutual respect. And our work must begin now.
Gemeinsame Interessen und gegenseitiger Respekt seien die Stichworte dafür und die UNO der Ort.
That comes together to serve the common interests of human beings and finally gives meaning to the promise embedded in the name given to this institution, the United Nations. That is the future America wants.
Was der Name der Weltorganisation sage, nämlich Vereinte Nationen, das sei auch das, was die USA wollten. Und Obama wies zu Recht darauf hin, dass er dafür auch schon Zeichen gesetzt habe. Etwa, indem die USA endlich ihre enormen Schulden gegenüber der UNO abgetragen hätten. Oder indem er das von der UNO verlangte Folterverbot in seinem Land durchsetze. Und dass er sein Land nach ihrer vorherigen Absenz in den UNO-Menschenrechtsrat geführt habe. Und bereits morgen soll er seine Außenministerin Hillary Clinton an Verhandlungen über ein weltweites Atomtestverbot teilnehmen. Ein Atomtestverbot, das die USA bisher blockiert hatten. Kein Wunder, dass Obamas Rede von den Vertretern der 192 UNO-Mitgliedsländer fast schon stürmischen Applaus erntete. Ganz anders bei seinem Nachredner Muammar al-Gaddafi. Bevor der altgediente Revolutionsführer ans Rednerpult schreiten konnte, brach im Saal Unruhe aus. Vertreter vieler Länder verließen den Saal, arabische Delegierte hingegen klopften Gaddafi demonstrativ auf die Schultern. Dieser begab sich dann in einen braunen Umhang gehüllt, sichtlich verärgert nach vorn. Stockend und leise begann er zu sprechen und redete sich erst allmählich in Fahrt.
أتقدموا بالتهنية لابننا الرئيس أوباما لأنه لأول مرة يحضر معنا اجتماع الجمعية العامة بوصفه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونحييه لأنه.
Und wie man es von ihm erwartete, begann er mit einer Provokation. Minutenlang schwenkte er das blaue Büchlein der UNO-Karte und brandmarkte die UNO als noch immer vom Westen dominierte Organisation. Unfair sei die UNO und eigentlich inakzeptabel. Zumal bei ihr der Sicherheitsrat den Ton angebe. Und dort gäbe es 5 Vetomächte, davon 3 aus dem Westen, die USA, Großbritannien und Frankreich. Das sei eine grobe Verletzung der UNO-Charta. Er beschuldigte außerdem die westlichen Mächte, die meisten Konflikte seit 1945 provoziert zu haben. Die Welt müsse endlich den armen Ländern zurückgegeben werden, wiederholte er eine von ihm schon oft vorgebrachte Forderung. Dennoch, enthusiastisch klang Gaddafi nicht. Ein alter, müder Diktator, der wohl irgendwie doch merkt, dass er nicht die Zukunft der Welt verkörpert, sich das aber nicht eingestehen will. Wenn der Applaus ein Anhaltspunkt dafür ist, wer in den nächsten Jahren in der UNO gehört und wichtig ist, dann war das Urteil klar. Nach dem tosenden, langanhaltenden Applaus für Barack Obama gab es nur dünnen, kurzen Beifall für Muammar al-Gaddafi.
Fredrik Steiger berichtete aus New York. Am Rand der UNO-Vollversammlung geht es heute Abend auch um den Bankenplatz Schweiz. Da nämlich unterzeichnen die Schweiz und die USA das neue Doppelbesteuerungsabkommen, das 11. nach neuem Standard. Und morgen soll die Unterschrift unter das 12. Abkommen gesetzt werden. Damit hat die Schweiz ihr Ziel erreicht. Sie wird von der grauen Liste der Steueroasen gestrichen. Was bleibt nun vom Bankgeheimnis übrig und wird sich das Ausland mit der neuen Praxis zufrieden geben? Inlandredaktor Oliver Washington.
Vor einem halben Jahr verkündete der Bundesrat, dass die Schweiz neu auch bei Steuerhinterziehung Amtshilfe leisten werde und nicht mehr nur bei Steuerbetrug. Von einem grossen Loch im Bankgeheimnis war die Rede. Heute aber, da die ersten neuen Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Tisch liegen, wiegelt man ab.
Nein, dieses Loch ist nicht sehr gross.
Sagt FDP-Ständerat Rolf Schweiger und CVP-Nationalrat Pirmin Bischoff meint,
es ist sehr viel übrig geblieben vom Bankgeheimnis.
Gute Miene gleichsam zur Realität, denn mit der Amtshilfe auch bei Steuerhinterziehung ist das alte, praktisch wasserdichte Bankgeheimnis Geschichte. Dies zu akzeptieren, den Bürgerlichen bleibt nichts anderes übrig. Die Schweiz wird also Bankdaten liefern müssen. Wenn Dänemark beispielsweise den Namen des betroffenen Bürgers kennt, präzise Angaben zur Bank liefert und begründet, warum es die jeweiligen Bankdaten für die Steuerveranlagung benötigt. Pirmin Bischoff sagt zu diesen Bedingungen,
«Das ist ein erheblicher Aufwand für eine fremde Steuerbehörde und ich bin überzeugt, dass mit diesen Mitteln das Schweizer Bankgeheimnis grossenteils erhalten bleibt.»
Noch offen ist, wie offensichtlich ein Verdacht auf Steuerhinterziehung sein muss. Dies dürfte entscheidend sein, ob ausländische Steuerbehörden leicht zu Bankdaten kommen oder nicht. Die Schweiz könnte also versuchen, bei der Umsetzung der Abkommen hohe Hürden einzubauen. Das aber wäre kontraproduktiv, warnt SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga.
Wenn wir hier bürokratisch sind, aufwendig sind, lange Fristen haben, dann wird die Ungeduld im Ausland wieder zunehmen und man wird versuchen, mit neuen Druckmitteln auf die Schweiz zuzukommen und den automatischen Informationsaustausch zu erhalten.
So oder so aber ist mit weiterem Druck des Auslandes zu rechnen. Denn Deutschland und Frankreich beispielsweise wissen, dass ausländische Steuerhinterzieher auch in Zukunft ihr Geld in der Schweiz verstecken können. Sie drängen deshalb auf den automatischen Informationsaustausch. Um dies zu verhindern, sind Gegenkonzepte gefragt. Aber welche? Simonetta Sommaruga sagt:
Liechtenstein hat es eigentlich vorgemacht, sehr offensiv, indem dort die Banken sagen, wenn sie ein ausländischer Steuerpflichtiger oder auch ein inländischer, wenn sie Geld auf unsere Bank bringen, wenn sie Geld bei uns anlegen, dann bringen sie uns den Beweis, dass sie das korrekt versteuert haben.
Die bürgerlichen Parteien und die Bankiervereinigung aber wollen von mehr Steuerehrlichkeit nichts wissen. Sie schlagen stattdessen eine Quellensteuer vor. Die Schweiz würde ausländisches Vermögen auf Schweizer Banken besteuern und das Geld den ausländischen Steuerbehörden überweisen. Die Bankkunden aber blieben anonym. Damit würde Deutschland beispielsweise zwar Geld erhalten, aber im Kampf gegen Steuerhinterziehung wäre es keinen Schritt weiter. Verschiedene Experten geben diesem Vorschlag denn auch keine Chance. Nicht so FDP-Ständerat Rolf Schweiger.
Wenn ein Finanzminister vor der Alternative steht, relativ viel Geld automatisch zu erhalten, überlegt er sich doch, ob er aus prinzipiellen Gründen eher an etwas anderem festhalten will, das weniger Erfolgsaussichten verspricht, inklusive automatischer Informationsausgleich, dann kann man sagen, da liegt ihm vielleicht das Geld im Sack näher als eine Unfülle von Daten in einem Computer, mit denen man nichts anfangen kann.
Die internationale Entwicklung läuft zurzeit auf mehr Transparenz hinaus. Mit der Quellensteuer aber würde sich die Schweiz zu dieser Entwicklung querstellen.
Oliver Washington. Die Krise ums Bankgeheimnis, das war wohl das stärkste Beispiel für die allgemeine Verunsicherung, die in den letzten Monaten durchs Land ging. Die Schweiz hat keine Freunde mehr, hieß es immer wieder in diesen Zeiten der Krise. Entsprechend gespannt hat man deshalb den außenpolitischen Bericht des Bundesrats erwartet. Nathalie Christen im Bundeshaus. In dem Bericht wird die Frage nach einem EU-Beitritt vehementer als auch schon gestellt. Wie genau denn?
Ja, wörtlich heißt es, die Europafrage werde in Zukunft brisanter denn je. Und leicht zusammengefasst heißt es auch, der bilaterale Weg dürfe nicht zu einer faktischen EU-Mitgliedschaft einfach ohne Stimmrecht führen. Deshalb, falls wirtschaftlich oder politisch nötig, müsse man die Beitrittsfrage ohne Vorurteile prüfen.
Und wie wird das begründet?
Ja, der außenpolitische Bericht skizziert eine Schweiz, die auf globaler Ebene in Gefahr läuft, irgendwo zwischen Bank und Stuhl zu fallen. Da haben wir auf der einen Seite Europa, hier wird die EU immer wichtiger, sie setzt auch immer weitergehend recht und da sind wir nicht dabei. Weltweit gesehen aber, wenn man das anschaut, sieht man, dort verliert die EU an Einfluss. Und zwar deshalb, weil neue Länder Macht beanspruchen, zum Beispiel Schwellenländer wie Indien. Und auf diesem Hintergrund wirft der Bericht die EU-Beitrittsfrage wieder auf.
Aber eine Antwort darauf gibt er nicht. Warum?
Ja, dieses Thema ist so wichtig und vor allem auch politisch so brisant, dass der Bundesrat eine solche Frage nicht einfach so nebenbei bei der Behandlung eines außenpolitischen Berichtes klären will, der ja jedes Jahr erscheint. Man kann sagen, wo immer ich auch heute Nachmittag anrief, sei es beim Bundesratssprecher oder hinter den Kulissen bei anderen Departementen, überall hat man mir gesagt, Achtung, dieser Bericht hier enthält viel Interpretationsspielraum und zwar ganz bewusst, denn der Bundesrat möchte die außenpolitische Ausrichtung noch viel intensiver diskutieren. Zu diesem Zweck soll es bald eine Klausurtagung geben, im Herbst, wahrscheinlich im Oktober.
Wenn denn das Verhältnis zur EU nur die eine Seite ist, wie soll sich die Schweiz denn weltweit gesehen stärker einbringen können?
Sie soll mal sicher die Kontakte mit wichtigen Ländern intensivieren, eben solchen, die mehr Macht beanspruchen. Das aktuellste Beispiel hatten wir gerade in den letzten Tagen, das war Russland. Sie soll also diplomatisch mehr unternehmen, die Schweiz. Und dann betont der Bericht aber, dass sich die Schweiz vor allem auch ganz klar mehr beteiligen müsse an der Lösung von globalen Problemen. Mehr als in den letzten Jahren, denn in den letzten Jahren habe sich die Schweiz tendenziell eher weniger beteiligt, heißt es. Wenn man sich also da nicht mehr anstrenge, da könne die Schweiz ihren Ruf und ihren Einfluss nicht halten, im Gegenteil.
Mehr beteiligen, heißt das denn im Klartext auch mehr bezahlen?
Ja, das kann es schon heißen. Also beispielsweise, was wir ja schon politisch durchhaben, das sind höhere Beiträge an den Internationalen Währungsfonds, das ist ein kleines Beispiel. Aber auch ein topaktuelles Beispiel, unser Einsatz beim Antipiratenprojekt Atalanta. Da möchte der Bundesrat ja maximal 30 Leute hinschicken. Das Parlament tut sich aber bekanntlich sehr schwer damit. Man kann aber auch auf ganz andere Weise sich beteiligen. Beispielsweise könnte man ärmeren Bauern auf dieser Welt helfen, indem man unseren Agrarmarkt für ihre Produkte öffnet. Aber davon fühlen sich dann sofort unsere eigenen Bauern bedroht. Also all diese Beispiele zeigen, nicht nur die EU-Frage ist höchst heikel, auch dass sich die Schweiz international stärker beteiligt, das ist innenpolitisch gar nicht so einfach durchzusetzen.
Nathalie Christen über den außenpolitischen Bericht des Bundesrats. An ihrer nüchternen Aufmachung vermochte man sich zu orientieren, mitten im Medienrummel ringsrum. Doch plötzlich wird auch die Neue Zürcher Zeitung eingeholt von der neuen Zeit. Das Zürcher Traditionsblatt hat sein Erscheinungsbild verändert, ein klein bisschen jedenfalls. Und das zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren. Warum nur? Was ist geschehen? Wir fragen gleich den Chefredaktor der NZZ selbst in unserer kleinen Echo-Serie über die Zukunft der Medien und die Medien der Zukunft. Zunächst aber die Blattkritik. Beat Zoltermann hat die erste Ausgabe der NZZ im neuen Layout unter die Lupe genommen.
Eine Trendsetterin, das war die alte Tante von der Zürcher Falkenstraße noch nie, auch jetzt nicht, im 230. Jahrgang ihres Bestehens. Mit der Zeit gehen, das ist nicht die Maxime der NZZ. Lange waren auf der NZZ-Frontseite nicht die wichtigsten Geschichten zu lesen, sie war ganz einfach die erste Seite des Auslandteils. Verben in den Überschriften waren verpönt und erst 2005 erschien das erste Farbfoto auf der Frontseite. Die NZZ hat immer ihren eigenen Kurs gefahren und sich Neuerungen möglichst lange widersetzt, selbst dann, wenn die Branche gewisse Standards längst eingeführt hatte. Etwa ein modernes Zeitungslayout. Heute hat sich auch die NZZ eines gegeben. Es ist lockerer und luftiger als das alte, mit etwas mehr Farbe, mit mehr Abstand zwischen den Spalten und den Zeilen, mit einer Ästhetik und Anmutung, die an jene einer Sonntagszeitung erinnern, eine Zeitung mit besserer Orientierungshilfe für die Leserinnen und Leser, damit diese das Wichtigste im Blatt schneller finden. Neu ist auch die Zahl der Bünde. Es sind nicht mehr 6 dünne, sondern 3 dicke, weil in einem Bund ab heute gleich mehrere Ressorts untergebracht sind. Die Seitenzahl pro Ressort und Bund lässt sich so, je nach Aktualität, variieren, die Inserate besser platzieren. Gut für die NZZ, die so Kosten spart, weniger gut für die NZZ-Leserschaft, denn diese kann die Zeitungsteile beim Frühstückstisch schlechter sezieren und bis man im ersten Bund die erste Seite des Ressorts Zürich erreicht, muss man heute bis zur Seite 21 durchblättern. Das erfordert Ausdauer und auch Muskelkraft. Vom Aussehen zur Seele des Blattes, vom Layout zum Inhalt. Hier fällt eine neue Doppelseite mit dem Titel «Meinung und Debatte» auf. Angelehnt an die angelsächsische Zeitungstradition finden sich hier die Kommentare und Beiträge von Gastautoren. Eine gute Idee, aber neue Inputs liest man dort heute leider keine. Und auch sonst gibt's in der ersten Ausgabe wenig Überraschendes. Die neue NZZ geht keine neuen Wege. Sie bildet ab und berichtet seriös und solide. Und auch eine ganzseitige Reportage aus dem südkirgisischen Teil des Ferganatals hat weiterhin Platz. Wie sich der personelle Abbau der letzten Monate auf den Inhalt der Zeitung auswirkt, lässt sich noch schwer abschätzen. Mit Abstrichen ist allerdings zu rechnen. Die alte Tante von der Falkenstraße hat sich mächtig Botox spritzen lassen und ihr Make-up aufgefrischt. Doch es ist fraglich, ob sie es so schafft, bei Menschen, die bis jetzt keine NZZ gelesen haben, auf sich aufmerksam zu machen und das Interesse zu wecken, ohne dabei gleichzeitig die treue Kundschaft zu erschrecken oder gar zu vergraulen. Genau das wäre für die Zeitung aber wichtig. Und so werden die nächsten Monate zeigen, wie trendig eine NZZ sein darf.
Beat Zoltermann. Fünfspaltig statt vierspaltig, weniger Bünde, mehr Farbe. Ich fragte Markus Spielmann, den Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, warum braucht die NZZ ein neues Erscheinungsbild?
Wir haben natürlich die gleichen Probleme wie alle großen Tageszeitungen, nicht ganz der Welt, aber doch eines großen Teils der Welt, nämlich die strukturelle Veränderung in der Leserschaft. Das heißt, das Online-Publikum nimmt zu, die Tagespresse verliert. Und das war eigentlich der äußere Anlass, sich Gedanken zu machen, was können, was wollen wir tun, um eben diesem Trend vielleicht auch ein bisschen Paroli zu bieten. Also die Zeitung wirklich weiterzuentwickeln, inhaltlich, aber natürlich auch gestalterisch, weil die Ästhetik einer Zeitung heute sicher eine andere Rolle spielt als vielleicht noch vor 20 oder vor 50 Jahren.
Weiterentwickeln, Sie sagen auch, Sie wollen neue Leser dazu gewinnen. Kann man denn mit etwas mehr Farbe, weniger Text die Jungen anziehen, die ja ohnehin kaum noch Zeitung lesen?
Das ist jetzt vielleicht sehr pointiert gefragt. Ich glaube erstens nicht, dass wir weniger Text produzieren werden. Ich glaube, die NZZ ist nicht in Gefahr, zu wenig Text zu produzieren, sondern ich glaube, es ist mehr die Frage, wie bereiten wir unsere Textmengen auf, wie zugänglich gestalten wir unseren Inhalt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Und zum Zweiten, natürlich möchten wir oder haben wir ja auch mehr jüngere Leser jetzt schon angesprochen. Die Leserschaftsbefragungen und Auswertungen der NZZ zeigen, dass wir in der jüngeren Klientel durchaus auch zulegen können. Es ist also nicht so, dass wir dort einfach nur verlieren würden. Aber ich warne davor, und das ist wirklich auch nicht mein Ziel und auch nicht unser Ziel, uns jetzt da irgendwie an eine Jugendlichkeit anzubieten.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, durchaus mit Risiken verbunden. Sie könnten sowohl weniger Junge gewinnen als auch alte Stammleser vergraulen.
Ja, natürlich. Aber sehen Sie, das ist doch die Herausforderung, die in der stecken wir alle, nicht? Sie haben immer das Risiko zu scheitern, wenn Sie sich bewegen. Nur stehen bleiben ist ja keine Lösung, um den Problemen der Zukunft Paroli zu bieten, sondern Sie müssen es versuchen, und wenn Sie merken, dass etwas nicht funktioniert, dann müssen Sie auch bereit sein, erstens diesen Fehler oder das einzugestehen, sich selber, aber vor allem auch Ihrer Leserschaft, und dann Korrekturen anzubringen. Und ich sehe mehr Chancen als Risiken. Und ich glaube, wir haben versucht, jetzt diese Chancen zu packen. Und der Erfolg oder Misserfolg, den zu bemessen, wird dann erst in ein paar Monaten, vielleicht auch erst in ein, zwei Jahren möglich sein.
Es gibt diese formale Erneuerung, diesen Relaunch, parallel dazu ein Sparprogramm. Sie bauen Stellen ab, 24 Vollstellen im letzten Herbst, dieses Jahr wohl nochmal. Kann man eine bessere oder gleich gute Zeitung mit weniger Personal machen?
Das ist eine oft gestellte Frage, und jede Antwort trifft nur die Hälfte der Wahrheit. Auf der einen Seite haben Sie Produktivitätsfortschritte auch im Journalismus. Sie können heute effizienter arbeiten. Das hat auch mit Technologien zu tun in einer Redaktion. Sie sind zum Teil effizienter geworden, weil Sie einfach neue Systeme, IT-Systeme haben. Das andere Thema ist natürlich, nein, ganz konkret, Sie können nicht einfach beliebig weniger Köpfe in einer Redaktion einsetzen, vor allem in einer hochspezialisierten Redaktion, und gleichzeitig den Anspruch haben, dass mit weniger Brain, mit weniger Hirn die gleiche Kompetenz in den verschiedensten Themenfeldern noch gewährleistet werden kann. Und das führt letztlich natürlich schon zur Erkenntnis, dass wir vielleicht künftig unser Leistungsangebot ein bisschen enger definieren müssen, um eben die Tiefe in dem, was wir noch leisten können oder leisten wollen, zu behalten.
Das heißt, die NZZ hat ihre beste Zeit hinter sich?
Nein, das wiederum halte ich nicht für oder akzeptiere ich nicht. Ich persönlich nicht, ich aber auch nicht als Journalist und nicht als Vertreter einer NZZ. Nein, ich glaube, die NZZ hat sehr gute Perspektiven, im Gegenteil. Natürlich sind es sehr schwierige Zeiten, und es ist auch gerade für einen Chefredaktor und für einen Leiter Publizistik nicht besonders lustig, in diesen Monaten solche Entscheidungen auch zu fällen, beziehungsweise sie dann nicht auch gegenüber der Leserschaft einerseits, aber auch gegenüber seiner eigenen Redaktion oder den Redaktionen zu verantworten. Auf der anderen Seite, ich glaube wirklich fest daran, dass wir mit unserer Form von Publizistik, mit Qualität, mit bedingungslos uns eben an diesen Standards, und die sind definierbar, orientiertem Journalismus, dass wir da eine sehr gute Perspektive haben. Nicht zuletzt einfach, weil sich auch in der Schweiz die Bildungsaffinität eher zugunsten von Qualität entwickelt. Und das gibt mir immer wieder Hoffnung. Und ich weigere mich jetzt da in den Abgesang des Qualitätsjournalismus einzustimmen. Ich glaube, das ist nicht richtig.
Markus Spielmann, der Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit den schlechten Noten, die es gibt für die Schweizer AIDS-Prävention und einem Echo-Dossier über unkonventionelle Ansätze im Kampf gegen die Mafia, die Reportage aus dem Weingut. Zunächst aber Brüssel. Die Kommission der EU hat heute einen Tag vor Pittsburgh ihren Plan für eine gesamteuropäische Finanzmarktaufsicht vorgelegt. Es geht um zweierlei. Ein Gremium, das künftige Risiken an den Finanzmärkten in ganz Europa erkennen und davor warnen soll, und ein gemeinsames europäisches System für die Kontrolle der Finanzmärkte. Fragt sich bloß, ob diese neuen Behörden künftige Finanzkrisen tatsächlich verhindern könnten. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Klar, Behörden freuen sich, wenn neue Behörden entstehen. Und so feierten gleich zwei EU-Kommissare vor der Presse heute ihre Vorschläge.
This is a major breakthrough for supervision in the EU.
This package represents rapid and robust action by the Commission to remedy shortcomings in European financial supervision. So in Brussels time, this rapid progress is equivalent to the speed of light.
Von einem großen Durchbruch sprach der eine, von Lichtgeschwindigkeit der andere, jedenfalls für Brüsseler Verhältnisse, mit der man hier stabile Maßnahmen gegen die Mängel der europäischen Finanzmarktaufsicht erarbeitet habe. Zum einen soll ein europäischer Ausschuss für Systemrisiken entstehen. Er soll früh warnen und allenfalls einzelnen Mitgliedern Maßnahmen nahelegen. Und diesen Maßnahmen sollten dann Taten folgen, sagte der zuständige Kommissar Joachim Almunia. Und?
If this is not the case, the addressees of the warnings or recommendations will have to explain why, with a mechanism that we can define as act or explain.
Wenn die Taten nicht folgten, gelte der Mechanismus handle oder erkläre. Mit anderen Worten, jedes Mitgliedsland kann sich herausreden. Nicolas Veron ist Experte für Finanzmarktregulierung beim Think Tank Bruegel in Brüssel. Er hält den Ausschuss für Systemrisiken für schwach, weil seine Forderungen nicht bindend seien.
I think that the European Systemic Risk Board will indeed have to prove its relevance and value added, because it's not obvious that it will make much of a policy difference.
Dieser Ausschuss sei den Beweis seiner Berechtigung noch schuldig, zumal auf globaler Ebene mit dem IWF oder dem Financial Stability Board andere Behörden schon Ähnliches täten. Ganz anders fällt das Urteil des Experten über den zweiten Brüsseler Vorschlag aus. Wenn europäische Aufsichtsbehörden für Banken, für Wertpapierhandel und für Versicherungen entstünden, dann sei das ein wichtiger Schritt. Noch aber überlässt der Vorschlag der Kommission die eigentliche Überwachungsarbeit den einzelnen Ländern. Die EU-Aufsicht soll vor allem koordinieren.
Of course. It would be better if we could resolve all the problems in one single step, but I think actually the step of today is very important.
Dennoch sei der heutige Schritt sehr wichtig.
You couldn't really make progress when the institutions didn't exist. Now the institution will exist and then there will be a continuous debate on whether it makes sense to expand their powers.
Denn wenn es diese Aufsicht erst einmal gäbe, dann setze auch eine anhaltende Debatte über ihre Befugnisse ein. Und ja, eine solche Aufsicht könne tatsächlich einen Unterschied machen. Hätte es sie schon vor ein paar Jahren gegeben, sagt Nicolas Veron vom Think Tank Bruegel, wäre die Finanzkrise in Europa durchaus anders verlaufen.
Yes, it would have taken a different course. Take the example of Fortis, the Belgian bank.
Man denke an die Rettung der Bank Fortis. Verschiedene Länder waren da involviert. Jedes hatte andere Infos über die Bank, über ihre Werte. Jedes führte eigene Gespräche mit der Bank. Ein EU-weiter Überwacher hätte die Rettung besser managen können. Und weil darin inzwischen auch weitgehend Einigkeit herrsche, glaubt Veron auch, dass der Rat und das Parlament der EU die Vorschläge der Kommission tatsächlich umsetzen würden.
HIV oder AIDS? In der Schweiz ist diese Krankheit kein akutes Problem mehr, könnte man meinen. Falsch. Die stille Epidemie grassiert in manchen Bevölkerungsgruppen mehr denn je. Immer mehr homosexuelle Männer stecken sich mit HIV an, trotz massiver Prävention. Das Bundesamt für Gesundheit wollte wissen, weshalb das so ist und beauftragte eine internationale Expertengruppe, die Schweizer HIV-Prävention zu durchleuchten. Das Resultat ist wenig schmeichelhaft. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Die Zahlen sprechen eine überdeutliche Sprache. Fast jeden Tag infiziert sich irgendwo in der Schweiz ein Mann bei einem anderen Mann. Das sind doppelt so viele wie noch vor 6 Jahren. Die Schweiz mache zu wenig HIV-Prävention bei schwulen Männern. Das ehemalige Musterland sei klar hinter andere Länder zurückgefallen, zum Beispiel hinter Deutschland, sagt der Leiter der Expertengruppe Rolf Rosenbrock vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin.
Wir wissen, dass in den 80er Jahren die Strategie in der Schweiz bezogen auf schwule Männer weltweit führend waren. Und wir sehen heute, dass da zwar eine Fülle von neuen Websites auftaucht, dezentralen Aktionen, aber wir erkennen dort keine kohärente Strategie mehr.
Keine kohärente Strategie. Mit dieser Kritik zielt die Expertengruppe explizit auf die AIDS-Hilfe Schweiz. Die Organisation erhält vom Bund Gelder für ihre Präventionsarbeit. Damit produziert sie Broschüren, Webseiten und bietet Beratungsdienste an. AIDS-Hilfe-Mediensprecher Thomas Lissi lässt den Vorwurf nicht gelten. Die AIDS-Hilfe Schweiz wisse sehr wohl, was sie tue. Doch das habe man den internationalen Experten nicht vermitteln können.
Weil Herr Rosenbrock nicht mit uns gesprochen hat. Er hat diese Informationen einfach aus den verschiedenen Programmen von uns selbst zusammengestellt. Es wäre sehr sinnvoll gewesen, wenn wir uns hätten unterhalten können.
Man fühle sich deswegen zu Unrecht abgestraft. Die internationale Expertengruppe will die AIDS-Hilfe nicht abgeschafft sehen. Doch sie schlägt eine neue Organisation vor, eine Organisation, die sich ausschließlich der Gesundheit von homosexuellen Männern widmet. Beim Bundesamt für Gesundheit ist man von der Idee sehr angetan. Roger Staub, Leiter der Sektion AIDS beim BAG.
Wenn das wieder eine von unten Bewegung gäbe, wie vor 25 Jahren die AIDS-Hilfe mit den regionalen Gruppen, das könnte tatsächlich was bewirken.
Geld dafür würde das BAG gerne springen lassen, wohl auf Kosten der AIDS-Hilfe Schweiz.
Die AIDS-Hilfe Schweiz, da ist die Chance am größten, dass sich da etwas ändert, weil sie den größten Posten im Budget ausmachen.
Eine Organisation für schwule Gesundheit. Uwe Splitter von der Schwulenorganisation Pink Cross findet diese Idee sehr gut.
Absolut, ich bin sofort dabei und würde mich sofort einsetzen. Überhaupt gar keine Frage. Wir brauchen natürlich ein klein wenig Geld, absolut, ja.
Dass dieses Geld bei der AIDS-Hilfe Schweiz abgezogen werden könnte, das findet Uwe Splittorf allerdings nicht richtig. Die Organisation sei auf gutem Weg. Verbesserungsbedarf ortet aber auch er.
Noch mehr als jetzt schon nach draußen geht, die Diskotheken besucht, an die Gehplätze geht und einfach präsenter ist. Das muss man noch viel, viel mehr machen, auch an die Schulen geht. Also auch schon wirklich mit 13, 14 spätestens schon anfängt, Prävention zu machen.
Die Grundbotschaft sei dabei noch immer dieselbe wie vor 20 Jahren.
Es ist einfach im Kopf, es ist bei uns im Kopf drin, dass einfach ohne Kondom ja angeblich der Sex viel schöner ist. Und daran müssen wir arbeiten. Ich sehe schon das Kondom als eigentlich das ganz Wichtigste.
Im Minimum ein Gummi drum. Die alte Botschaft muss wieder neu an den Mann gebracht werden. Mit neuen Ideen und neuem Elan.
Odette Frei. 18.38 Uhr das Echo-Dossier. In diesen Tagen beginnt in vielen Gegenden Italiens die Weinernte, auch im Dörfchen Borgo Montello. Nur hat die Weinernte dort eine etwas andere Bedeutung. Sie findet statt auf einem Weingut, das der italienische Staat einem der brutalsten Camorra-Bosse abgenommen hat. Seither kümmern sich ein katholisches Sozialwerk und eine zivile Anti-Mafia-Organisation um das Stück Land. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis war bei der Ernte in Borgo Montello und hat sich die Geschichte des Weinbergs erzählen lassen.
Es ist Sonntag in Borgo Montello, einem kleinen Dorf mit 2500 Einwohnern südlich von Rom. Trotz dunkler Wolken am Himmel sind rund 100 Freiwillige gekommen. Pfadfinder, Mitglieder katholischer Jugendgruppen oder von Libera Terra, der zivilen Anti-Mafia-Organisation, oder ganz einfach Männer und Frauen aus Borgo Montello, um die Trauben abzuernten, um daraus einen leicht fruchtig schmeckenden Trebbiano-Wein zu produzieren. Für 4 Euro die Flasche wird er zu kaufen sein. Das passt auch ins Budget der hiesigen Bevölkerung.
Anche, però più che altro pensiamo di passare una domenica diversa. In compagnia e divertirci, se possibile. Magari il tempo non ci aiuta.
Ja, ich bin auch hier, um ein Zeichen gegen die Mafia zu setzen, der das Land hier gehört hat. Aber in erster Linie bin ich hier, um den Sonntag anders zu verbringen, mit Freunden. Mal schauen, ob das geht, es regnet ja bald. Ganz anders tönt es bei Nicola, 67 Jahre alt.
di certe pressioni che evidentemente ha avuto e che aveva anche.
Ich bin hier, weil ich ein Freund war von Don Boskin. Don Boskin war Pfarrer hier und wurde 1995 von der Mafia umgebracht. Wahrscheinlich vom Boss, dem dieses Weingut gehörte. Warum? Weil er von der Kanzel herab immer wieder vor gewissen Personen im Dorf gewarnt hatte. Und vor allem vor den Gefahren einer illegalen Müllgrube, die nicht weit von hier liegt. Nachdem sie ihn umgebracht hatten, verhöhnten sie ihn, indem sie erzählten, er sei von einem Drogensüchtigen erstickt worden, um den er sich gekümmert hatte.
Sulla morte di Don Bruskin, che povero, povero Cristo, è morto ed è stato poi anche un po' dileggiato.
Dem Mann treten Tränen in die Augen. Don Bruskin wurde mit dem Incapretamento umgebracht. Dem Opfer werden Hände und Füße zusammengebunden und dann eine Schlinge um den Hals gezogen. Während die Kräfte nachlassen, zieht sich die Schlinge um den Hals langsam zu. Das Opfer erdrosselt sich selber. Alle, die hier an diesem regnerischen Tag arbeiten, wissen, dass das Land von einem der brutalsten Camorra-Bosse, Giuseppe Schiavone, genannt Sandokan, konfisziert wurde. Schiavone gehörte bis zu seiner Verhaftung zum Camorra-Clan der Casalesi, zu jenem Arm der neapolitanischen Mafia, die auch im Buch «Gomorra» des Schriftstellers Roberto Saviano die Hauptrolle spielt. Auch die Kleinsten hier auf dem Weingut wissen das, und sie wissen noch viel mehr, wie Andrea 11 Jahre erzählt.
Sie haben gesagt, dass 2-3 Jahre fa, non mi ricordo, mi pare 3, l'hanno vandalizzato, buttando giù tutto quanto la vigna, un giorno prima che veniva esposta al pubblico. Quindi il giorno dopo.
Ich glaube, es war vor 3 Jahren. Einen Tag, bevor das Weingut der Bevölkerung hätte übergeben werden sollen. Da wurden die Weinstöcke dort drüben alle ausgerissen. Als ich hier ankam, war alles kaputt und zerstört. Jetzt haben sie neue gepflanzt. In ein paar Jahren werden sie so groß sein wie die hier. Wir wissen, es waren Vandalen, es war die Mafia.
Ladri, Vandali. Sì, anche dei mafiosi.
Antonio Turri ist Leiter der zivilen Antimafia-Organisation Libera Terra, die das Weingut mitverwaltet.
Su quest'area la Camorra pensava a un insediamento non soltanto di tipo agricolo.
Die Camorra war nicht an diesem Weingut interessiert. Sie wollte hier eine neue illegale Müllhalde aufziehen. Und sie hatte damit schon begonnen. Denn als wir von Libera Terra das Land übernahmen, fanden wir in einer Wiese vergraben Dutzende von Säcken mit alten Lire-Münzen. Wahrscheinlich hatte sie die Nationalbank nach der Euro-Einführung zur Vernichtung freigegeben. Auf verschlungenen Wegen landeten die Säcke aber hier. Die alten Lire enthalten das schädliche Nickel.
Molte di queste monete erano piene di Nickel.
In der Gegend rund um Borgo Montello liegen unzählige legale, aber auch illegale Müllhalden. Hier wird der Dreck aus der Hauptstadt Rom hergekarrt. Legal und illegal, die Spuren haben sich im Laufe der Zeit verwischt. Wie aber kam es, dass die Provinz Latina, in der Borgo Montello liegt, zur Abfallhalde Roms verkam? Eine mögliche Antwort liefert Mario, ein alter Bauer, der bei der Weinernte eifrig mithilft. Der Boden hier ist lehmig, die pflegeleichten Kiwis wachsen nicht. Wein darf man wegen der Landwirtschaftspolitik nicht mehr anbauen, da bleibt nur die Milchwirtschaft. Doch seit die Preise für die Milch in den letzten 15 Jahren so tief in den Keller gerasselt sind und man nie weiß, wie viel man morgen dafür noch bekommt, haben viele die Landwirtschaft hier aufgegeben, gerade die Jungen, sie machen nicht mehr weiter. Für Mario ist klar, seit dem Niedergang der Landwirtschaft werden nur noch die ganz fruchtbaren Böden genutzt. Der Rest ist Brache. Die verkaufen die Bauern noch so gerne und machen dann die Augen zu, wenn die Lastwagen kommen, um den illegalen Müll abzuladen. Ortswechsel, Rom, Via Nazionale. Hier ist der Hauptsitz von Libera Terra, gegründet von einem Straßenpfarrer namens Don Giotti. Libera Terra hat vom Staat einige der konfiszierten Mafiagüter zertifiziert. Das heißt, sie wacht darüber, dass die Buchhaltung unter neuer Führung sauber ist und dass die Geschäftsführung mafiafrei bleibt. Libera hilft, die produzierten Güter zu vermarkten. Wein, Teigwaren, Mozzarella di Bufala und einiges mehr. Die Produkte können in Libera-eigenen Läden sowie beim Großverteiler Coop Italia gekauft werden. Dass Italien Mafia-Güter konfisziert, ist für Libera-Sprecher Giuseppe Parente eines der besten Mittel des Staates im Kampf gegen die Herren der Illegalität.
Pio La Torre era un sindacalista e parlamentare siciliano.
Der sizilianische Gewerkschafter und Parlamentarier Pio La Torre hatte erkannt, dass die Mafia nicht nur mit repressiven Mitteln bekämpft werden sollte. Er sagte, der Mafia müsse man ihre Basis entziehen, also die von ihr illegal erworbenen Güter. Pio La Torre wurde für seine Vorstöße von der Mafia erschossen, aber das Parlament setzte daraufhin ein entsprechendes Gesetz für die Konfiskation von Mafiagütern in Kraft. Italien kennt fast als einziges Land der Welt die Konfiskation als Instrument im Kampf gegen die Mafia. Die Verfahren bis zur definitiven Beschlagnahmung dauern aber zwischen 4 und 8 Jahren. Ein untragbarer Zustand, sagt Giuseppe Parente. Denken wir an ein Weingut oder an eine Bar, die während des ganzen Prozesses nicht gepflegt und genutzt werden. All diese Güter werden so wertlos. Wichtig ist aber, der Mafia die Güter in voller Blüte wegzunehmen und zu legalisieren. Dann gehen keine Jobs verloren und die Mafia muss zusehen, wie gestohlenes Gut weiter besteht. Deshalb machen wir Druck auf das Parlament, die Prozessdauer erheblich zu beschleunigen. Dass in dieser Sache etwas geht, zeigt das Beispiel des Café de Paris in Rom, berühmt aus dem Fellini-Film «La Dolce Vita». Die Mafia soll es gekauft haben. Es wurde geschlossen und nach wenigen Tagen wieder eröffnet, jetzt allerdings unter neuer, legaler Geschäftsführung.
Das war ein Echo-Dossier von Massimo Agostinis. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.